Vis-à-vis.
Herr Volker Heise, können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie persönlich Tschernobyl damals 1986, 26. April, erlebt haben? Es kam ja erst später raus.
Also das war am 28., das heißt zwei Tage nach der eigentlichen Havarie, kamen ja die ersten Nachrichten, dass es da eine Explosion in der Sowjetunion gegeben haben soll. Die kam ja erstaunlicherweise deshalb zutage, die Nachricht, weil in Schweden Messwerte aufkam, die sagten, irgendetwas ist da los in der Sowjetunion, da muss irgendein Atomunfall passiert sein. Und ich weiß noch, ich war am Wannsee an dem Tag, es war ein wunderschöner Apriltag, es war sehr heiß für den April und ich habe mit Freunden in einem Ruderboot gesessen und wir haben uns der Sonne hingegeben und abends kamen wir nach Hause und haben die Nachricht gehört und dass da eine Wolke auf uns zukommt oder schon da ist, keiner wusste es so genau und ab dann Moment wurde es seltsam.
Wie bedrohlich war denn die Lage in der Empfindung? Ich meine, man darf es nicht vergessen, Sie haben ja jetzt einen Film gedreht, der natürlich die Zuspitzungen zeigt, also entweder die Verharmlosung oder auch die Bedrohlichkeit in Umfragen und natürlich auch in der Darstellung von Wissenschaftlern, die sagen, okay, das wird ganz schlimm. Wie bedrohlich haben Sie es damals empfunden?
Also ich glaube, das ist so eine ansteigende Bedrohung. Zuerst war es ja nur ein Unfall da irgendwo in der Sowjetunion, dann war klar, da gibt es eine Wolke, die kommt auf uns zu und dann hieß es, die ist aber nicht so schlimm. Und dann tritt Herr Zimmermann auf, der damalige Innenminister, und sagt, wir haben kein Problem, aber ein paar Tage später wird dann davor gewarnt, Salat zu essen. Also das war so eine Eskalation. Je weiter diese Eskalation ging, desto größer wurde natürlich die gefühlte Bedrohung. Ich will nicht sagen, dass sie auch so existent war, wie sie damals gefühlt worden ist, aber sie stieg eben gerade dadurch, dass man nichts wusste. Also die ersten wirklich handfesten Berichte aus Tschernobyl kamen, glaube ich, am 10. Mai, wenn ich mich richtig erinnere. Also das heißt 14 Tage nach der Havarie. Erst da hat man zum Beispiel zum ersten Mal richtig diesen Reaktor gesehen. Aber bis dahin war das ja etwas Unbekanntes. Das ist da, aber man kann es nicht sehen, man kann es nicht fühlen, man kann es nicht riechen, man kann es nicht schmecken. Aber irgendwie wirkt es auf uns ein. Und das ist natürlich fast das Unheimlichste, was passieren kann. Und ich glaube, deshalb auch war die Reaktion zumindest in der Bundesrepublik auch so harsch, also und so zum Teil auch hysterisch, eben weil man es nicht wusste. Man wusste nur, da ist was.
Ich kann mich auch erinnern, in den 80ern, oder besser gesagt, ist natürlich auch historisch so und auch in den Filmdarstellungen, ich bin ja Filmkritiker, waren natürlich die 80er sowieso wirklich eine ständige Angstvorstellung, ein ständiger Angstwahn. Und ich finde, Tschernobyl bringt das letztlich nochmal als reale Katastrophe wirklich auf den Punkt.
Genau, also es gibt ja die Anti-AKW-Bewegung schon vorher, dann gibt es natürlich die Angst vor der Atombombe, vor dem Overkill. Der Kalte Krieg steuerte sozusagen auf den nächsten Höhepunkt zu und all das war dann sozusagen in Tschernobyl konzentrierte sich das dann. Also die Technik, vor der man immer irgendwie Angst hatte oder die einem jedenfalls unheimlich war, die sich dann auch tatsächlich als unheimlich herausstellte. Ne? Also da kommt alles zusammen und all das macht Angst. Und diese Angst dann irgendwie kommunikativ zu beherrschen, ist ja praktisch unmöglich. Ja.
Ihr Film Tschernobyl 86, der Super-GAU, ist natürlich eine Archivdokumentation. Mhm. Dafür sind Sie Spezialist schon im Laufe Ihrer Karriere. Sie haben im Grunde auch schon fast damit angefangen, also dieses Beobachtende. Natürlich unkommentiert ist es trotzdem nicht ganz, weil auch Sie haben natürlich als Autor und als Regisseur die Möglichkeit, in die eine Richtung oder in die andere Richtung zu handeln. Und man spürt natürlich, dass Sie nicht zufrieden sind mit der Atomkraft.
Na, ich würde es nicht so sagen. Also ich würde nicht mehr so für mich wie in den 80er Jahren reklamieren, AKW, nee. Ne? Also es gibt gute Gründe für Atomkraftwerke. Ja, das heißt, saubere Energie, also jedenfalls sauber als das, was CO2 ausstößt. Es gibt sie, ja, man muss nicht mehr lange danach suchen. Das sind alles gute Argumente, ja. Aber es gibt eben auch Argumente gegen die Atomkraft. A, man kann sie nicht wirklich beherrschen. Also das Wesen der Technik ist auch ihre Fehlbarkeit. Also in der Technik steckt Fehlbarkeit. Das ist das eine. Und das zweite, wir haben immer noch nicht die Endlagerfrage geklärt. Das heißt, wenn wir sie nutzen, würden wir praktisch alles, was daraus folgt, unseren Enkeln und Urenkeln und Urenkeln auf. Das heißt, die nächsten 500.000 Jahre müssen die damit leben, mit dem, was wir veranstalten. Das ist auch eine Frage, die wir noch nicht geklärt haben. Und drittens, so sauber ist es dann auch nicht, weil Uran muss ja auch gewonnen werden. Wenn jetzt Herr Söder rumgeht und sagt, bauen überall so kleine Mini-Atomkraftwerke, die sind ganz niedlich, dann muss man auch wissen, die sind nicht so niedlich. Ne? Also von daher ist dieser Film nicht unbedingt ein Plädoyer gegen Atomkraft, aber schon ein Hinweis darauf, dass in dieser Atomkraft was steckt, was schon unheimlich ist.
Allein die bizarre Tatsache, dass wir 40 Jahre danach immer noch nicht ein Endlager haben, über das wir schon damals diskutiert haben. Ich finde, das ist so bezeichnend und für mich ausschlaggebend, dass ich sage, also ich bin da raus.
Ja, also das ist zumindest ein Argument dafür zu sagen, nee, machen wir nicht. Und ist ja auch interessant, die Diskussion, die heute stattfindet, es gibt praktisch kein neues Argument. Alle Argumente, die heute auf dem Tisch sind, waren damals auch schon auf dem Tisch und seitdem sind zwei Atomkraftwerke explodiert. Es hat zwei GAUs gegeben, also ein Super-GAU wie in Tschernobyl und ein GAU wie in Fukushima. Und das sollte einen schon zu denken geben. Zumindest muss man es mitdenken, wenn man sagt, ich will Atomkraft. Man kann nicht sagen, ich will Atomkraft und dann alles ist nett. Das geht nicht mehr.
Die Bedrohlichkeit auf jeden Fall ist aber trotzdem natürlich deutlich und deutlich spürbar. Wie ist die Idee zu dem Film entstanden? Haben Sie diesen Film, diese Beobachtung, diese Archivmaterialdokumentation auf den Weg gebracht oder ist das von anderen an Sie herangetragen worden?
Beides. Also wir haben in der Firma, mit der ich zusammenarbeite, Film 5, haben wir über verschiedene Themen gesprochen und bei Film 5 war, da wussten alle, dass für mich Tschernobyl ein großes Thema ist. Ich glaube, für viele andere in meiner Generation auch. Also Tschernobyl war schon ein Einschnitt, weil die Technik, von der man immer sagte, sie ist gut, also da kann nichts passieren, wir beherrschen sie, das passiert nicht in einer Million Jahren, passierte dann schon nach 30 Jahren nach dem Bau des ersten Atomkraftwerks. Also das war ein Einschnitt und es hat einen auch konfrontiert mit einer neuen Umwelt sozusagen. Und deshalb war es für mich immer ein großes Thema. Tschernobyl war immer so ein Wendepunkt in meinem Leben und wir haben da oft drüber diskutiert und dann kam ein Kollege und meinte, wollen wir es nicht mal versuchen, nur aus Archivmaterial zu machen. Und da hat er mich natürlich angesprochen direkt, weil ich schon mehrere Archivfilme gemacht habe. Und dann haben wir das zusammen auf den Weg gebracht.
Um das mal deutlich zu machen, Archivdokumentarfilme sind keine einfache Angelegenheit. Nee. Das Archiv ist nämlich sehr, sehr groß und man muss sehr, sehr lange suchen und man muss irgendwie natürlich auch eine Entscheidung treffen, was man dann benutzt.
Genau.
Wie lange war das in diesem Fall?
Das hat sich, glaube ich, so über 2 Jahre hinweggezogen. Wobei in diesem Fall, was sehr interessant ist, ist, dass es eben nicht viel gibt. Also ich glaube, von den ersten 14 Tagen aus Tschernobyl direkt gibt es praktisch nichts. Ja? Ganz, ganz wenige Aufnahmen und die fangen erst später an. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist dann natürlich in der Bundesrepublik, da gibt es natürlich viel. Also ab dem 28. Also sind alle Kanäle voll damit. Also morgens, mittags, abends und auch nachts. Und dann in der DDR gibt es wieder wenig. Also da im DDR-System war, wir beschweigen die Sache. Also von daher ist es eine ganz unterschiedliche Archivlage. UdSSR wenig und später viel, DDR praktisch nichts, in der Bundesrepublik ganz viel. Und das hat uns natürlich vor das Problem gestellt, wie erzählen wir denn die ersten Tage, wo wir praktisch kein Bild haben aus Tschernobyl. Und im Grunde genommen konnte man dann Tschernobyl nur wie so einen Schatten erzählen. Also die Leute wussten ja nicht, die Journalisten, die Reporter, die Moderatoren wussten natürlich nicht, was los ist. Also haben sie angefangen zu fantasieren. So und so über diesen Schatten erzählen wir dann die ersten Tage.
Welcher Fund hat Sie am meisten beeindruckt und mitgenommen? Also ich habe auch einen.
Ja, also gar nicht Fund, sondern eher die Abwesenheit von Funden ist tatsächlich das DDR-Material. Es gibt ganz wenig. Also ich glaube, fast alles, was wir gefunden haben, ist auch im Film. Und das zeigt, dass das wirklich beschwiegen wurde. Man merkt aber so an einem kleinen Ausschnitt im Film, wo eine Ärztin angesprochen wird von einem West-Team, ich glaube auf Hiddensee wird angesprochen, was halten Sie denn davon? Da macht sie so einen kurzen Halbsatz. Bei uns ist vielleicht zu wenig berichtet worden. Hört dann aber sofort auf zu sprechen, weil sie weiß, okay, hier sollte ich vielleicht nicht weiterreden. Also es gibt so eine offizielle Haltung, beschweigen und eine inoffizielle, wir wissen was in der DDR. So, das ist die eine, das ist eher die Abwesenheit vom Material. Und dann, was natürlich hart ist, auch hart zu sehen, ist eben der Einsatz der Liquidatoren auf dem Dach. In der Sowjetunion war es so, die haben gesagt, wir beschweigen das zuerst. Also wir machen das gar nicht öffentlich. Das hat nicht funktioniert. Dann, wir versuchen das Thema zu beherrschen, hier und da mal eine Information, aber mehr nicht. Hat auch nicht funktioniert, weil im Westen überschlugen sich die Nachrichten. Und dann kam die letzte Wendung, nämlich wir erzählen jetzt eine Heldengeschichte. Wir erzählen jetzt, wie wir, die tapfere Sowjetunion, gegen diese neue Naturgewalt in den Krieg zieht sozusagen. Ja, das war und so und da und dann haben sie angefangen, wirklich viel zu drehen. Und dann zu sehen, wie diese jungen Menschen, junge Männer vor allen Dingen auf dieses Dach gehen und dieses Dach reinigen, das sind schon harte Aufnahmen.
Sie sehen aus, wie als wenn sie in Alufolie gepackt werden, dann haben sie noch so eine Bleischürze an und müssen bis 90 zählen und müssen aufs Dach und was kurz runterschippen und das war's dann schon.
Ja.
Für mich kam da diese Hybris raus, dieser Widerspruch zwischen moderner Technik, die ja die Atomkraftwerke Atomkraft sein soll und dann so etwas, also die Reaktion da drauf.
Ja, absolutes Improvisieren, nicht? Also das ist, da merkt man auch, dass die Institutionen, also sowohl im Westen wie auch im Osten, überhaupt nicht darauf vorbereitet waren. Also die hatten keine Idee davon, wie man so eine Katastrophe in den Griff kriegt. Also, und es gibt ja auch einen Ausschnitt, der zeigt in West-Berlin, wo dann ein Reporter einen Bunker besucht. Und man stellt fest, das wird nie was werden. Also das ist vielleicht Schutz für 10 Stunden für 1.000 Leute in einer Stadt von 1,5 Millionen Einwohnern. So, und diese Hilflosigkeit vor der Katastrophe zeigt eben auch, dass man über diese Katastrophe nie nachgedacht hat. Man hat immer sich in Sicherheit gewogen. Bei uns, das passiert nicht. Das wird nie passieren. Und weil es nie passieren wird, müssen wir uns auch nicht darauf vorbereiten.
Das macht die Menschheit eigentlich immer.
Das macht die Menschheit immer. Es ist, Technik hat ein Doppelgesicht. Und das Doppelgesicht ist, das ist das große Versprechen. Das war bei Internet, also freie Kommunikation, freies Wissen. Jeder kann mit jedem reden. Und irgendwann findet man heraus, oh, da gibt's auch noch ein anderes Gesicht. Und das ist genauso mit KI. Wir werden viele Probleme jetzt ganz schnell lösen. Wir werden neue Medikamente entdecken und so weiter, ja. Und ich glaube, wir müssen uns bei Technik genau darüber immer bewusst sein. Wenn wir die Dinge anschalten, dann werden sie unsere Umwelt verändern. Es liegt an uns zu entscheiden, wie sie die verändern oder wie sie sie nicht verändern. Das gilt für Kernkraft genauso wie für KI.
Volker Heise, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.